Liebe Gemeinde, ich hatte ja letzte Woche angekündigt, dass es heute um das Thema geht, warum lässt Gott das zu? Das hatte ich euch letzte Woche angekündigt und nachdem das, was jetzt in unserer Familie passiert ist, ist es eine sehr persönliche Predigt. Hört gut zu. Ich denke, Gott, wenn du gerade durch einen Sturm durchgehst, dann wird Gott zu dir sprechen, da bin ich mir sicher. Wenn es dir gerade gut geht, dann hör trotzdem zu, wenn es mal bei dir eine Zeit gibt, die schwierig ist, dann wird dich der Heilige Geist an das erinnern, was du heute hörst. Dafür habe ich gebetet. Wir wissen, dass alles, was auf dieser Erde passiert, nicht ohne die Erlaubnis Gottes passiert. In allem steckt der übergeordnete Wille Gottes. Unser Gott verliert nie die Kontrolle. Und trotzdem gibt es viele Christen, die in ihrem Leben an einem Punkt kommen, wo sie daran zweifeln. Es passieren so viele Dinge auf dieser Welt und auch in unserem Umfeld, so viel Ungerechtigkeit, so viel Gewalt, so viel Traurigkeit. Da kommt schnell die Frage auf, wie kann Gott das zulassen? Unser Gott ist doch ein guter Gott. Alles, was von ihm kommt, ist gut. Das hören wir immer wieder in den Predigten und in christlichen Liedtexten. Wir hören in den Predigten, wie allmächtig unser Gott ist, dass er allwissend ist, dass ihm nichts unmöglich ist. Wenn Kinder an Krebs sterben, dann fragt man sich aber, warum lässt Gott so etwas zu? Wenn Fehlgeburten passieren, dann fragt man sich, warum lässt Gott sowas zu? Wenn jemand, den man kennt, sehr lange leidet und Schmerzen hat und langsam und qualvoll stirbt, dann fragt man sich, warum Gott? Warum lässt Gott das zu? Warum erlaubt Gott, dass so etwas passiert? Wenn man in Armut leben muss und auf jeden Cent achten muss, fragt man sich, warum lässt Gott das zu? Wenn Anschläge passieren, wenn es Hungersnöte gibt, wenn es Epidemien gibt, wenn der Mensch die Kontrolle verliert, kommt sehr schnell die Frage, warum lässt Gott das zu? Wenn wir in die Vergangenheit blicken, warum hat Gott den Ersten und den Zweiten Weltkrieg zugelassen? Millionen von Menschen sind gestorben. Warum lässt Gott das zu? Ich denke, auf diese Frage werden wir niemals eine Antwort hören, die uns zu 100% zufriedenstellen wird. Und wer sich an meine letzte Predigt erinnert, weiß, dass ich zu dieser Thematik etwas gesagt habe. Ich habe gesagt, dass wir sehr oft nach dem Warum, Wieso und Weshalb fragen, sobald wir etwas erleben, was uns aus der Bahn wirft. Wenn wir etwas Negatives in unserem Leben erleben, dann fragen wir uns sofort, warum Gott? Und ich habe weiterhin gesagt, dass wir die Antwort auf das Warum, Wieso und Weshalb niemals vollständig erfassen können. Gott überblickt das Gesamte. Er existiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er kennt mich zum Beispiel von dem Tag, an dem ich geboren wurde, am 24. Dezember 84 in Göttingen in Niedersachsen. Aber er kennt auch den Tag, an dem ich diese Erde wieder verlassen werde. Ich kenne diesen Tag nicht. Und Gott weiß auch, was alles, was dazwischen passieren wird. Er weiß, was ich alles erleben werde, was ich erreichen werde und was ich auch nicht erreichen werde. Er weiß, wie viele Kinder ich haben werde. Er weiß sogar, was meine Kinder anstellen werden. Und er weiß auch, wie ich darauf reagieren werde. Er weiß, wie oft ich fallen werde und wie oft ich aufstehen werde. Aber er weiß auch, wie oft er mir aufhelfen muss, damit ich aufstehe. Er weiß, wie oft er mich auffangen muss, damit ich nicht falle. Ich weiß das jetzt alles nicht. Und Gott handelt mit diesem Wissen im Hintergrund. Er weiß alles, was passieren wird und trifft seine Entscheidungen entsprechend. Und deshalb werden wir auch niemals das Warum, Wieso und Weshalb verstehen. Und ich hatte auch gesagt damals, dass das auch nicht unsere Aufgabe sein sollte. Unsere Aufgabe ist es zu vertrauen und daran zu glauben, dass Gott weiß, was das Beste für uns ist. Jetzt gibt es nun mal diese Momente, wo man sich fragt, Gott, warum lässt du das zu? Das ist menschlich. Wir können diese Menschen nicht ignorieren. Und ich habe über diese Sache nachgedacht und kann sagen, dass es nach wie vor niemals, dass man das nach wie vor niemals vollständig erfassen kann, die Antwort. Aber wir können es ansatzweise verstehen. Falls du heute eine Generallösung erwartest, muss ich dich enttäuschen. Die Generalantwort gibt es nicht. Aber es gibt Ansätze, wie wir es uns erklären können, warum Gott bestimmte Dinge zulässt. Und welchen Ansatz du für dich annimmst, das hängt von dir ab. Es hängt davon ab, wie du selber mit schwierigen Situationen umgehst. Jeder Mensch verarbeitet Stresssituationen anders. Deshalb gibt es nicht die generelle Antwort für alle. Aber das ist auch gut so, denn unser Gott ist ein Gott, der die persönliche Beziehung mit uns möchte. Er kümmert sich um dich persönlich. Er ist kein Gott, der dich in der Masse abfertigt und denkt, das wird schon stimmen. Er ist ein Gott, der dich durch und durch kennt und dir genau das gibt, was du brauchst. Und das ist wichtig, dass wir das begreifen. Er gibt uns das, was wir brauchen und nicht immer das, was wir wollen. Und wie redet dein Gott zu dir? Bei manchen tut er es in der stillen Zeit, bei manchen tut er es während des Gebets. Oft nutzt Gott auch die sozialen Netzwerke. Und ich möchte aber heute auf eine Richtung eingehen, durch sein Wort. Für jede Lebenslage findest du in der Bibel jemanden, der genau das Gleiche erlebt hat. Starke Zeugnisse, über die du immer wieder Mut und Kraft schöpfen kannst. Und schon damals gab es einen, der sich gefragt hat, warum Gott bestimmte Dinge zulässt. Sein Name war Gideon. Heute werden die Verse nicht angezeigt oben, ich lese euch sie vor. Richter 6, Vers 13. Gideon erwiderte, ach, mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen uns unsere Eltern erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Hast du dich das auch schon mal gefragt? Lass uns zuerst die Situation von Gideon betrachten und was überhaupt passiert ist, bis er diese Frage auf dem Herzen hatte. Israel wurde durch Gott aus der Hand der Ägypter befreit. Und dazu nutzte er seinen Diener Moses. Sie erlebten viel mit Gott, aber wir wissen, dass die Israeliten ein sehr undankbares Volk waren. Immer wieder kehrten sie Gott den Rücken zu und beteten Götzen an und zogen so den Zorn Gottes auf sich. Und Gott hat damals immer wieder die umliegenden Nationen genutzt, um den Israeliten eine Lektion zu erteilen, um sie zur Umkehr zu bringen. Und so wie auch bei meiner letzten Predigt, als die Israeliten durch die Babylonier in Gefangenschaft genommen wurden, diesmal sind es die Midianiter. Sie unterdrücken das Volk Israel. Die Israeliten konnten nur noch hilflos zuschauen, wie ihr Land immer mehr verkam. Ihre Häuser wurden zerstört, ihre Dörfer geplündert. Sie waren ständig in Gefahr. Sie mussten sich verstecken. Und in Richter Kapitel 6 wird die Situation der Israeliten auf ein Wort zusammengefasst. Elend. Genau gesagt, sie waren in tiefem Elend. Keine Hoffnung mehr. Sie waren ganz unten angekommen. Sie waren hilflos. Sie waren am Boden. Und da schreien sie zu Gott in ihrem Elend. Und Gott reagiert. Gott erinnert sie durch einen Propheten, wie er sie befreit hat. Und er erinnert sie auch an ein Gebot, das er ihnen gegeben hat. Sie sollten keine anderen Götter anbeten, was sie aber taten. Gott gibt ihnen noch eine Chance. Und Gott fordert die Israeliten auf, Buße zu tun und umzukehren. Die Israeliten schreien zu Gott in ihrem Elend. Gott setzt dem Elend aber kein Ende. Er zeigt ihnen aber einen Weg aus dem Elend. Von der Sünde ablassen und Buße tun. Die Israeliten tun das und Gott tut dann das, was er tun kann. Zuerst sollen die Israeliten tun, was nur sie tun können. Und als sie das tun, tut Gott, was nur er tun kann. Gott beruft jemanden, um die Israeliten aus der Hand der Midianiter zu retten. Er beruft Gideon. Und er tut es auf eine besondere Art und Weise. Richter 6, Vers 11 bis 13. Der Engel des Herrn kam nach Ophra und setzte sich unter eine Eiche auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abieser. Joaschs Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte, der Herr steht dir bei, du starker Kämpfer. Gideon erwiderte, ach mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Warum sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben, Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit, aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und den Midianitern ausgeliefert. Der Engel des Herrn, lesen wir, es ist Jesus persönlich. Bevor Jesus in Bethlehem als Mensch auf dieser Erde geboren wird, begegnet er immer wieder Menschen. Im Alten Testament finden wir immer wieder Beispiele dazu. Und daher meinte ich auch, dass Gideon auf eine besondere Art und Weise berufen wird. Jesus persönlich erscheint ihm und hat ein Gespräch mit ihm. Wir haben festgestellt, dass das Elend sehr groß war. Dieses Elend wird in dem Kapitel weiter beschrieben. Ich möchte euch das nicht komplett vorlesen, ich fasse es aber kurz in drei Punkten zusammen. Es war eine Zeit der Armut. Sie hatten nicht viel zu essen. Und Gideon musste das Getreide, was sie hatten, vor den Feinden verstecken. Zweitens, es war eine Zeit der Verfolgung. Gideon versteckte sich, damit er das Getreide in Sicherheit bringen konnte. Er hätte sonst dafür bestraft oder sogar getötet werden können. Drittens, es war eine Zeit der Kraftlosigkeit. Wenn man sich vor dem Feind verstecken muss und keine Chance sieht, sich dagegen anzukämpfen, dann ist man kraftlos. Arm, verfolgt, kraftlos. In dieser Situation kommt nun die Berufung. Die großen Wunder, die Israel mit Gott erlebt hat, sind zu dem Zeitpunkt ca. 200 bis 250 Jahre schon her. Gideon kennt diese Wunder aus Erzählungen. Er hatte also nur diese ganzen Erzählungen von seinen Eltern und lebt im tiefen Elend. In diesem Elend bemerkt Gideon nicht, dass es Gott persönlich ist, der ihn beruft. Nicht nur das, er kann in seiner Situation nicht mal daran denken, dass hinter der Berufung Gott stecken könnte. Er spricht den Engel an, als wäre er ein gewöhnlicher Mensch. In verschiedenen Bibelkommentaren wird darauf hingewiesen. Wie oft kommt es vor, dass du ein Problem hast und dir dein Pastor oder ein anderer geistlicher Leiter oder ein Bruder oder eine Schwester dir einen Ratschlag gibt, aber du in diesem Ratschlag nicht Gottes Reden erkennst, weil du denkst, Gott ist sehr weit weg von mir. Wie oft verpassen wir unsere Berufung, weil wir auf unsere äußeren Umstände gucken? Wie oft verlassen wir unsere Berufung, weil wir den vergessen, der uns berufen hat? Wir schauen auf die Angriffe, die manchmal sogar von den eigenen Geschwistern in der Gemeinde kommen und wir kennen vor lauter Elend nicht Gottes Ruf. Oder vergessen die Stimme, die uns gerufen hat. In deinem Elend denkst du, du bist allein gelassen und musst jetzt dein Überleben selbst in die Hand nehmen. Gideon war gerade dabei, als er berufen wurde. Er tat, was er konnte, um sein Überleben und das Überleben seiner Familie abzusichern. Letztendlich holte Gott ihn aus dem Elend, indem Gott Gideon selbst dazu nutzte, um dem Elend ein Ende zu setzen. Die Geschichte geht damit zu Ende, dass Gideon am Ende siegreich ist. Ich fasse die Geschichte hier so zusammen, weil wir heute nur mit einer bestimmten Thematik befassen möchten. Es gibt so vieles, was wir aus dem bisher Gehörten über Gideon lernen können. Ich werde im weiteren Verlauf immer wieder darauf eingehen. Gideon versteckt sich vor seinen Feinden, aber Gott wusste, wo Gideon zu finden war. Du kannst dich vor allem verstecken und denken, nicht mal Gott findet mich dort, wo ich mich verstecke. Aber Gott kennt zu jeder Zeit deine Adresse. Er weiß immer, wo du bist, weil seine Augen nie von dir weichen. Das war ein praktisches Beispiel aus der Bibel von jemandem, der ganz unten war und in seinem Problem und die Frage hatte, warum lässt Gott alles zu, das zu? Und letztendlich wurde er von Gott eingesetzt, um seinem Elend selbst ein Ende zu setzen. Und wie ich bereits erwähnt habe, es gibt keine generelle Antwort auf die Frage, warum lässt Gott bestimmte Dinge zu? Vielleicht ist das Beispiel von Gideon nicht das, was du gerade brauchst, weil du nicht genau das erlebst, was er erlebt. Gideon hat genau das bekommen, was er in seiner Situation gebraucht hat. Und genau daran sehen wir, dass unser Gott ein Gott ist, der auf unsere Persönlichkeit eingeht. Er nutzt unsere Persönlichkeit, um uns aus unserem Leid herauszubringen. Was Gott immer wieder tut, ist, dass er den Leidenden selber nutzt, um dem Leid ein Ende zu setzen. Er sieht, wie jemand leidet, und dann begegnet er demjenigen und zeigt ihm den Weg aus seinem Leid. Gott beseitigt das Leid nicht, wie aus Zauberhand. Aber er zeigt dir einen Weg aus deinem Leid. Aber unsere Ohren und unsere Augen sind oft verschlossen, sodass wir sein Reden in unser Leben nicht hören. Gideon war so sehr gelähmt von seiner Situation, dass er darin verloren war, nur noch ums Überleben zu kämpfen. Er hat nicht gelebt, er hat überlebt. Gott hat ihm aber gezeigt, wie er wieder leben kann. Gott hat ihm gezeigt, wie er frei sein kann und nicht jeden Tag um sein Überleben kämpfen muss. Manchmal denken wir uns auch, dass wenn wir nicht selbstbewusst sind, dass das Gott dann beeindruckt. Dass Gott sich dann denkt, boah, der ist aber demütig. Aber das ist falsch. Demut ist etwas anderes. Viele denken, Selbstbewusstsein ist nicht demütig sein. Dieser Irrglaube wird auch oft behauptet, um selbstbewusste Christen zum Schweigen zu bringen. Das erlebt man immer wieder, wie geistliche Leiter diese Karte ausspielen, um selbstbewusste Diener Gottes zum Schweigen zu bringen. Du kannst aber selbstbewusst sein und gleichzeitig demütig sein. Selbstbewusst zu sein schließt eine demütige Haltung nicht aus. Demut bedeutet, in schwierigen Situationen zu wissen, dass Gott dich ausstattet, um deine Herausforderung zu meistern. Demut ist zu wissen, dass auch wenn du nichts mehr hast, dass Gott dein Ausstatter ist und dir alles gibt. Demut ist zu wissen, dass jemand dir helfen kann, wenn du am Ende bist und deine eigenen Ressourcen aufgebraucht sind. Sei also selbstbewusst und lass dich nicht einschüchtern. Ich fasse zusammen, was wir bisher festgestellt haben. Jeder von uns kann mal an einem Punkt kommen, wo wir uns fragen, warum lässt Gott bestimmte Dinge zu? Eine generelle Antwort gibt es darauf nicht, aber wir haben in der Bibel, in dem Wort Gottes, praktische Beispiele. Und diese Menschen, über die wir dort lesen, können vielleicht nicht hier vor dir stehen und ein Zeugnis abgeben und dich ermutigen. Aber du kannst ihre Geschichten in der Bibel finden und dadurch ermutigt werden. Hierdurch hast du also einen ersten Ansatz, wie du dir diese Frage beantworten kannst. Es gibt aber noch einen Ansatz. Und der ist, den Sinn und Zweck von Leid zu erforschen. Bevor wir uns fragen, warum Gott so viel Leid zulässt, lass uns überlegen, was ist Leid? Römer 8, Vers 18 bis 28, das ist ein längerer Teil, ich lese ihn vor. Da schreibt Paulus, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist verglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Ohne eigenes Verschulden und alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Aber er hat ihnen die Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen, herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Hoffen aber bedeutet noch nicht haben. Denn was einer schon hat und sieht, darauf braucht er nicht zu hoffen. Hoffen wir aber auf etwas, das wir noch nicht sehen können, dann warten wir zuversichtlich darauf, dass es sich erfüllt. Und dabei hilft uns der Geist Gottes in all unseren Schwächen und Nöten. Wissen wir doch nicht einmal, wie wir beten sollen, damit es Gott gefällt. Deshalb tritt Gottes Geist für uns ein, er bittet für uns mit einem Seufzen, wie es sich nicht in Worte fassen lässt. Und Gott, der unsere Herzen durch und durch kennt, weiß, was der Geist für uns betet. Denn im Gebet vertritt der Geist die Menschen, die zu Gott gehören, so wie Gott es möchte. Das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. In dieser Bibelstelle wird der Sinn und Zweck von Leid erklärt. Es ist ein längerer Text, deswegen werde ich euch kurz in Stichpunkten zusammenfassen, was Leid ist laut dieser Bibelstelle. Erstens, Leid ist zeitlich begrenzt. Unser Leid hat ein Ende. Unser Leid ist nicht für die Ewigkeit. Irgendwann kommt die Herrlichkeit, die Gott uns schenken wird. Was damit gemeint ist, dazu kommen wir noch. Zweitens, Leid lehrt und entwickelt uns. In unserem Leid lernen wir, immer geduldiger zu werden und immer mehr Hoffnung zu haben und nach vorne zu blicken, auf das, was Gott für uns vorbereitet hat. Ich fand es gut, dass du Psalm 23 heute vorgelesen hast, denn genau da sehen wir auch wieder, wie David durch das dunkle Tal geht und in diesem Leid trotzdem die grüne Weide sieht, das erfrischende Wasser, die saftige Weide, den vollgedeckten Tisch, an den Gott ihn führen wird. Drittens, wir profitieren von unserem Leid. Gott ist immer bei uns. Ob es uns gerade gut geht oder nicht, spielt keine Rolle. Aber was hier beeindruckend ist, der Heilige Geist bittet für uns zum Vater im Namen des Sohnes. Vater, Sohn und Heiliger Geist, alle drei vereint für den, der gerade leidet. Was für ein großartiger Gott. Und wenn das geschieht, dann können wir uns sicher sein, dass wir diejenigen sind, die von unserem Leid letztendlich profitieren. Was will man mehr, als dass Gott in seiner Dreieinigkeit voll und ganz sich für einen einsetzt? Kein Leid dieser Welt kann uns von Gott und seiner Liebe trennen. Merkt euch also, Leid ist zeitlich begrenzt. Leid lehrt und entwickelt uns. Wir profitieren von unserem Leid. Blickt man jetzt mit diesem Wissen nicht anders auf schwierige Situationen? Vielleicht fragst du dich doch nochmal, warum Gott bestimmte Dinge zulässt, aber du merkst, wie viele Ansatzpunkte es doch gibt, das irgendwie nachzuvollziehen. Oft ist es so, dass wir in so einer Situation wie verblendet sind. Wir sehen nur das Schlechte. Das ist normal, das ist menschlich. Aber dafür hat er uns einander gegeben. Wir sollen uns gegenseitig unterstützen. Wenn der eine nur das Schlechte sieht, dann sollte der andere kommen und seinen Blick auf das Gute lenken. Auf Gott, auf sein Wort, auf Jesus, auf das Kreuz. Denn darin finden wir alles, um Leid zu ertragen und Leid zu überwinden. Leid ist ein Teil des christlichen Lebens. Gott lässt manchmal das Böse zu. Aber das Böse hat nicht den Ursprung in Gott. Der Ursprung des Bösen findet sich zu Beginn in der Schöpfungsgeschichte, im Sündenfall. Der Mensch hat das Böse in sich gelassen. Seitdem sind wir von Natur aus böse. Seitdem sind wir von Natur aus Sünder. Durch den Sündenfall konnten wir nicht mehr vor Gott treten. Und es gab nur einen Weg nach unserem Tod und der war direkt in die ewige Qual. Und ich erinnere nochmal an das, was Paulus über Leid sagt. Unser Leid ist zeitlich begrenzt. Stellt euch vor, ich würde einen kleinen Stift nehmen, einen kleinen roten Stift und hier irgendwo auf dieser Leinwand einen kleinen Punkt draufmalen. Dann würdet ihr diesen Punkt überhaupt nicht erkennen. Aber dieser kleine Punkt würde im Hinblick auf Ewigkeit unser Leben hier auf dieser Erde darstellen. Es wäre nur ein kleiner roter Punkt, irgendwo kaum zu sehen. Und das ist das, was Gott für uns geschaffen hat. Wir haben eine Ewigkeit und wir waren verdammt zum Tod. Aber er hat uns befreit, er hat unser Schicksal verändert durch seinen Tod am Kreuz. Er hat unsere Zukunft erweitert. Der Preis für diese zeitliche Begrenzung war sehr hoch. Jesus Christus hat gelitten, um unser Leid zeitlich zu begrenzen. Er ist für dich und für mich am Kreuz gestorben, damit wir voller Hoffnung sein können. Paulus sagt, Gott hat uns Hoffnung gegeben. Gott hat uns Jesus gegeben. Er hat ihn hingegeben für uns. Wir leiden. Das kann man nicht verleugnen. Wir werden angegriffen. Wir werden versucht. Wir werden angefeindet. Wir werden angelogen. Wir werden verachtet. Wir werden geschlagen, gespuckt. Und einige werden sogar getötet. Aber wir sind dem Leid nicht für die Ewigkeit ausgeliefert. Jesus hat dem Leid ein Ende gesetzt. Wie sehr muss Gott gelitten haben, als er keinen Zugang zu seiner Schöpfung hatte? Und als ob das nicht schon reicht, nahm er einen menschlichen Körper an und bekam so auch den Schmerz ab, der eigentlich für uns vorgesehen war. Und wer an ihn glaubt, erlangt das ewige Leben, das Leben im Paradies. Das Leben ohne Sorge, keine finanziellen Sorgen, keine schmerzhaften Abschiede, keine Trauer, keine Krankheiten, kein Hass, den man ertragen muss, keine Sorgen. Jesus hat das für uns erkämpft. Weil Jesus das getan hat, kann ich heute auch sagen, dass unser Opa jetzt dort ist, wo er nicht mehr leiden muss. Der Name Jesus ist unser Sieg. Wir Menschen haben den Fehler gemacht, aber er hat alles wieder gut gemacht. Es ist stark zu sehen, wie Gott handelt. Er wusste schon von Beginn an, das, was wir Menschen anstellen würden. Er wusste, dass der Sündenfall eintreten wird und dass wir so den Zugang zu ihm verlieren werden. Und dass wir ihn auch immer wieder enttäuschen würden, das wusste er auch. Trotzdem war es für Gott wichtiger, uns als frei denkende Menschen zu erschaffen. Jeden mit einem eigenen Willen. Das war der Moment, an dem Gott hätte sagen können, ich werde euch all das Leid ersparen und nehme euch dafür aber euren freien Willen weg. Aber das hätte gegen all das gesprochen, was Gott ist. Er ist ein Gott, der die Freiheit liebt. Er ist ein Gott, der freisetzt und nicht gefangen nimmt. Er zwingt uns nicht, er gibt uns die Wahl. Er übernimmt nicht die Kontrolle, er lässt uns lenken. Er hetzt nicht, er hat Geduld mit uns. Was sind deine Probleme? Was ist dein Leid? Wenn du in Armut lebst und dich fragst, wann hat das ein Ende? Wann habe ich mal dieses Gefühl von Glück und Zufriedenheit? Wann kann ich endlich mal genießen, anstatt immer nur Sorgen zu haben? Ist es vielleicht eine Krankheit? Ist es die Situation in deiner Familie? Jesus allein kann dieses Gewicht von deinen Schultern nehmen. Amen. Das Schlechte in deinem Leben soll nicht das Ende deines Lebens sein, sondern der Anfang von deinem Zeugnis. Merke dir das. Das Schlechte in deinem Leben soll nicht das Ende deines Lebens sein, sondern der Anfang von einem großartigen Zeugnis. Ich weiß nicht, was du gerade in deinem Leben durchmachst. Aber darf ich heute deinen Blick auf Jesus lenken? Darf ich heute deinen Blick auf das Kreuz lenken? Bist du bereit, deinen Blick von deinem aktuellen Zustand auf das Kreuz zu lenken? Am Kreuz gibt es Erlösung. Am Kreuz findest du die gute Nachricht, dass dein Elend ein Ende hat, dass deine Trauer ein Ende hat, dass deine ausweglose Situation ein Ende hat. Jesus lebt und er schenkt dir neues Leben. Und er ist immer bei dir. Blick auf zu ihm. Amen.